先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Herzlich willkommen, Helge Mewis. Helge Mewis hat zuerst Schriftsetzer gelernt, dann sein Abi gemacht, dann Philosophie in Leipzig und Freiburg studiert. Anschließend war er in der Wirtschaft wohl tätig, hat dann auch noch an der Humboldt-Uni Literatur- und Philosophiegeschichte studiert und dann währenddessen nachts sozusagen im Kinderheim gearbeitet, habe ich das richtig? Und seit 2005 ist er bei der Linken einer der Beauftragten oder Fraktionsmitglieder für Strategie- und Grundsatzfragen.
Ja, ich bin Referent.
Referent. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ja, mich würde jetzt im Anschluss jetzt gleich daran interessieren, also du hast ja nun Literatur, Philosophie, Soziologie auch studiert. War dein Interesse und deine Motivation, dieses Buch zu schreiben, also die Kommentare, vor allem die Anmerkungen zu diesem Buch zu schreiben und die Erstausgabe mit zu betreuen, war das eher ein literarisches Interesse oder ein politisches oder ein philosophisches? Also woher rührt oder waren es die Kinder, die du ja auch hast, die dich sozusagen auf die Spuren gebracht haben? Was war sozusagen die Gemengelage vielleicht auch, die dich bewogen hat, dich diesem Thema zu widmen?
Also das waren bei mir ganz verschiedene Anlässe und Gründe und auch, also ich bin ja, wir sind ja hier in Leipzig, da kann man ja drüber reden, ich bin in Sachse und meine Eltern kommen aus dem Vogtland und mein Vater hat im Theater gearbeitet sein ganzes Leben lang und der hat uns immer den Bären aufgebunden, dass unsere Familie von Klaus Störtebeker abstammen würde. Das hat mich als Kind super fasziniert und ich habe mir auch nie drüber Gedanken gemacht, was der im Vogtland zu suchen hat. Das sind so Motive, die da nachwirken, deswegen habe ich seit meiner Kindheit eigentlich auch immer Piratenfilme geguckt. Das war so eine Geschichte, die wirkt. Die zweite Geschichte ist, ich habe also neben dem, was ich momentan also als Referent mache in der bei den Linken, bin ich noch Lehrbeauftragter am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften in Berlin an der Freien Universität, da bei der Ideengeschichte. Und da mache ich immer so jedes Jahr oder alle zwei Jahre mache ich mal ein Seminar zum klassischen Text der Staatsphilosophie. Als Entspannungsübung zu meiner politischen Tätigkeit. Und hatte mich da sozusagen mit dem ganzen ideellen Umfeld beschäftigt, hat also viel gemacht zu Machiavelli, zu Spinoza, zu Hobbes, hatte Texte von ihnen gelesen. Das war ein zweites Motiv und dritte Motiv war, ich bin unter anderem damit beschäftigt, also ich betreibe Konkurrenzbeobachtung bei uns, bei den Parteien und habe also immer zwei oder drei Parteien, die mich besonders interessieren. Da liest man halt so, was machen die so programmatisch, was geben die so für Interviews. Und da fährt man auch zu Parteitagen und vor ein paar Jahren ist quasi im Losverfahren auf mich die Entscheidung gefallen, ich soll zu den Piraten fahren. Und da ich eben Philosophie studiert habe, war die erste Frage für mich natürlich, warum heißen die Piratenpartei nicht Korsarenpartei oder irgendwie Kaperfahrerpartei? Und da habe ich angefangen zu dem, was mich sozusagen immer interessiert hat, habe ich gesagt, naja, mein Philosoph, Begriffsstudie, Recherche, Quellen lesen, Punkt. Und das habe ich gemacht und das war sozusagen noch so ein Motiv und bei der Gelegenheit bin ich dann auch auf diese Libertarier-Geschichte gestoßen, ja.
Aber die Piraten, also die Piratenpartei, kommt hier zum Beispiel gar nicht in den Kommentaren vor und auch die zeitgenössische Piraterie sozusagen findet auch gar keinen Ort. Wieso?
Ich wollte es einfach also auseinanderhalten. Ich mache ohnehin verschiedene Sachen und ich habe mir auch irgendwann früher mal Mühe gegeben, das irgendwie alles irgendwie auf eine Reihe zu kriegen. Habe festgestellt, das habe ich keinen Spaß bei. Also zu den Sachen, die Bettina freundlicherweise zu erwähnen schon bereit war, könnte man noch einen draufsetzen. Also ich bin Sprecher eines Fußballfanclubs mit einem sprechenden Namen, der heißt Schöner Eisern ohne Nazis von einem Berliner Zweitligisten. Das käme sozusagen noch als drittes Feld dazu, wo ich mich betätige. Und ich habe irgendwann festgestellt, sozusagen, das muss auch nicht zusammengehen und habe seitdem außerordentliches Vergnügen dran in diesen verschiedenen Sphären. Also auch, wo man auch verschieden kommuniziert, verschiedene Vorstellungen hat, ist auch vollkommen unterschiedliche Ansprüche auch an das Niveau der Wissensverarbeitung oder so gibt, inzwischen diesen Sphären hin und her zu chargieren. Und insofern war das mit der Piratenpartei für mich bloß der Anstoß. Aber dann habe ich gesagt, das ist ein historischer Text, den möchte ich ganz gerne im Kontext diskutieren und ich halte es eben aus hermeneutischen Erwägungen heraus, habe ich es in diesem Falle für durchaus legitim gehalten, den Text auf dem Theorieniveau des 17. und 18. Jahrhunderts zu diskutieren.
Und waren deine hermeneutischen Interessen eher literarischer oder eher philosophischer Natur? Nochmal, um die Frage nochmal aufzugreifen, weil dieser Text ja an sich, also ich sag gleich meine Meinung vorweg, also literarisch jetzt für mich jetzt nicht so spannend war. Vom Aufbau her, von der ganzen Geschichte her, kommen auch kaum Metaphern vor, ich interessiere mich da gerade dafür, aber ja, da fand ich das jetzt nicht so spannend. Aber politisch ist er sehr interessant, also gerade im Verhältnis zu den verschiedenen Utopieentwürfen.
Ja. Also literarisch sind andere Texte auch von Defoe oder aus der Zeit, also Defoe gerade Moll Flanders oder Roxana, das ist natürlich wirklich Weltliteratur. Moll Flanders nebenbei, glaube ich, der erste feministische Roman, den es gibt, sind da besser. Aber für mich selbst muss ich sagen, ich habe relativ spät angefangen mit dem Studium, mit 28, habe dabei auch den Ulrich Johannes Schneider als Dozent getroffen und ich muss gestehen, dass ich von Anfang an immer Probleme hatte, Literatur und Philosophie zu unterscheiden. Und habe dann auch in den letzten Jahren, als ich das letzte Mal meine Bibliothek neu einrichten musste, habe ich überlegt, wie machst du das? Dann wird zuerst gerechnet, so wie viel Stellmeter brauchst du Regalfläche, und dann kommt die nächste Frage, wie sortiert man? Und ein ewiges Problem, jetzt der Direktor hier von der UB, da ist das natürlich eine richtig große Frage. Bei mir ist das wesentlich überschaubarer und irgendwann habe ich gesagt, das Vernünftigste ist, ich sortiere die Autoren halt nach ihren Geburtsdaten. Und was also die Eleganz hat, dass jetzt Adorno nicht mehr neben Aristoteles steht, und aber auch die diskursiven Zusammenhänge innerhalb der Zeiten viel, viel deutlicher werden. Also gerade auch sozusagen, wenn man dann aufhört, zwischen abendländischer und morgenländischer Kultur zu trennen, man dann auf einmal daneben hat, dann, es gibt ja auch einen arabischen Robinson Crusoe, ne, von Ibn Tufayl. Der steht dann eben auf einmal, aber eben dann 800 Jahre vor Robinson Crusoe da. Da ist dann, ja.
Also eine eher warburgische Bibliothek. Was hatte ich denn, also ich meine, das ist ja so eine Art Fiktion und Realitätsbeschreibung, die so eine Einheit bilden. Man kann sie so genau trennen, also es ist so, kommt sachlich daher in der Beschreibung, ist aber natürlich vielleicht auch viel erfunden daran. Was hat dich vor allen Dingen an dieser Art der Darstellung mehr gefesselt als an anderen Utopieentwürfen von Morris, Orwell und so weiter? Also auch Dystopien dabei. Also hier endet es ja auch nicht unbedingt gut. Vielleicht kannst du auch noch mal die Geschichte ganz kurz skizzieren, was da passiert in dieser Dreierkonstellation der drei Hauptfiguren.
Ja, naja, die Geschichte ganz kurz. Also wir haben am Anfang zwei Protagonisten, den Misson, der aus einer aristokratisch-hugenottischen Familie kommt und der aber in der Erbfolge so weit hinten steht, dass er nicht richtig weiß, sozusagen, was aus ihm werden wird, wenn man die Erbfolge berücksichtigen würde. Und der durchläuft eine sehr gute aristokratische Ausbildung, wie hervorgehoben, Mathematik, Logik und Naturwissenschaften, und liest aber nebenbei immer Abenteuergeschichten, und deswegen hat er Lust, zur See zu fahren. Und seine Familie findet das eigentlich ganz in Ordnung, weil damit auch der Streit innerhalb der Familie nicht so stark ist, wenn er das Erbe kriegt, und dann zurückgesetzte dritte Söhne und die ganzen Geschichten. Zieht los und trifft dann unterwegs den Caraccioli, und das ist ein ehemaliger Priester, den trifft er in Rom, kommt eigentlich nach Rom, will dann nur Beichte ablegen. Und sieht Rom und ist vollkommen entsetzt über den Verfall der katholischen Kirche. Und dann läuft ihm auch noch der Caraccioli über den Weg, der ihm also wirklich in geschliffenen, an Spinoza geschulten Argumenten darlegt, warum dieser ganze Laden überhaupt gar nicht funktionieren kann. Und sie beschließen beide zusammen auszusteigen und auf ein Schiff zu gehen.
Und das ist aber schon ein Paar, das sich dann bildet, das dann verteilte Aufgaben hat. Also der Kapitän ist sozusagen der Gemeinschaft, der Community Manager, und der Caraccioli ist der sozusagen Kritiker. Ja, der so lernt er ihn auch kennen, als interner Kritiker der katholischen Kirche. Das ist also der vor den Vorauswüchsen warnt und der die Brandreden eigentlich hält. Also die Rede, die ich vorhin vorgelesen habe, das ist eigentlich die Ausnahme, dass Misson so ganz lange Reden hält. Normalerweise macht das der Caraccioli.
Genau, deswegen auch sozusagen der bessere Generalsekretär, glaube ich. Und die beiden ziehen zusammen los, sind dann auf dem Schiff und sind dort quasi Volontäre. Und dann kommen die in eine Seeschlacht und der Kapitän, die ersten Offiziere werden getötet, und dann sind die auf dem Schiff und überlegen, was machen sie jetzt. Und da entscheiden sie sich dann, vorausgehend die ganzen Debatten, wie schrecklich das Leben ist und welche Missstände es überall in der Gesellschaft gibt und dass es für sie eigentlich keine Zukunft gibt, entscheiden sich in dem Moment, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und machen der Besatzung den Vorschlag, mit ihnen gemeinsam eben jetzt frei durch die Weltmeere zu segeln. Aber eben, das ist dann schon der erste springende Punkt, nicht als Piraten, sondern mit einer weißen Flagge und Mit dem Grunde, die Begründung gibt dann Caraccioli, weil Piraten für ihn im Ziel und Prinzipien los sind. Deswegen wollen sie nicht im klassischen Sinne Piraten sein. Ja.
Okay, und dann endet die Geschichte damit, dass sie an Land gehen.
Genau, sie bauen zunächst sozusagen diese Form der Gemeinschaft an Bord auf, entwickeln die ersten Prinzipien, da gibt es große Reden, da werden auch die alle auch viele Dinge voraussetzen, die wir jetzt in einer Satzung hatten, die wir schon vorgelesen hatten. Dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dafür, sie haben sich also von Anfang an verschrieben, der Sklavenbefreiung mit der Begründung sozusagen, dass sie sich nicht selbst die Freiheit zurückerkämpft hätten, um dann anderen Leuten wieder dieses scheuernde Joch der Sklaverei umzulegen. Das heißt, sie überfallen ganz gezielt Sklavenschiffe. Und auf den Sklavenschiffen passiert dann etwas, was ich sozusagen in der Literatur der Zeit überhaupt nicht kenne. Also in der Literatur aus der Zeit, wo es eher so eine teils romanische Verklärung der Wilden gibt. Nämlich sie fragen die Sklaven dort und machen ihnen ein Angebot, sagen sie, entweder ihr könnt zurück nach Hause oder ihr könnt euch uns anschließen. Das ist sozusagen das Erste sozusagen. Sie werden vor die Wahl gestellt, haben die Möglichkeit. Der Großteil schließt sich ihnen an, manche gehen noch zurück.
Aber ist das nicht die Entscheidung, die vielen Gefangenen, jetzt auch nicht nur Sklaven, gegeben wird?
Bei den anderen, wie in der Geschichte mit den Holländern, die du vorgelesen hast, bei den Sklaven ist es von daher noch ein wenig herausragend, weil wenn die sich dann entschieden haben, bei der Mannschaft mitzumachen, dann bekommen die noch extra Abzeichen. Und die Abzeichen zeichnen sie aus als welche, die die Sklaverei überwunden haben und die durch diese Erfahrung im gewissen Sinne einen höheren moralischen Status haben als die anderen Leute, die quasi die Freiheit geschenkt bekommen haben. Ein ganz seltenes Motiv. Und zur Geschichte, zu deiner Frage nochmal zurück, sind es eigentlich zwei Sachen, die diese Utopie vor anderen Utopien auch der Zeit auszeichnen. Also einmal ist es die einzige wahrscheinlich überlieferte Piratenutopie. Dann zweitens, in den meisten Utopien oder in fast allen, die ich kenne, Richard Sage meint sogar in allen, sei es so, dass der utopische Gegenentwurf immer darin bestände, dass man quasi ein neues Gesellschaftsmodell anbietet. Und in dieser Piratenutopie ist es so, dass die Liberi, wie sie sich dann nennen, also nach Libertas, nennen sie sich selbst Liberi, dass die dann eben sagen, wenn die Welt ihnen so viel Gewalt angetan hat und damit zu rechnen ist, dass sie sowieso verfolgt werden, dann können sie auch selbst der Welt den Krieg erklären. Das heißt, es ist die einzige Utopie sozusagen, die ganz klar die Machtfrage stellt und sagt, es geht so nicht, dann müssen wir uns von vornherein darauf einstellen, dass wir uns auch mit den anderen kämpfen müssen und bewahren bei dem aber trotzdem diese eigentümlichen Haltung wie wie mit diesen holländischen Gefangenen. Das heißt, versuchen immer sozusagen so höchste Standards der Menschlichkeit zu wahren dabei.
Also wenn man bei Wikipedia nachliest, was der Unterschied zwischen Freibeutern und Piraten ist, dann wird man da vor allen Dingen in der englischen Fassung darüber aufgeklärt, dass das alles sehr schwierig sei. Und so ungefähr, wie wir hier schon erläutert, nämlich dass die Freibeuter eher die mit den Kapernbriefen waren, ja, und die Piraten dann sozusagen die Schwundform davon, sozusagen die freien Unternehmer. Was diese Piraten dann sozusagen schon im Blick auf eine schwierige, weil mit allen verfeindete Existenz entwerfen, ist ja dann nur temporär. Also der Unterschied dieser Utopie, wenn man die denn so bezeichnet, das ist ja auch sehr hochgegriffen, ja, also dieser Gemeinschaft zu den anderen Utopien, ist ja auf eine erfreuliche Weise, die ist sehr viel leichter. Ja, sie ist kürzer und sie ist ein bisschen moralisch. Ja, das ist das mit dem eher nicht trinken, eher nicht die Frauen vergewaltigen. Ja, aber sie beschränkt sich auf wenige Regeln. Ja, aber sie ist doch im Unterschied zu den philosophischen Entwürfen, den harten Entwürfen, ja, die irgendwie einen Ort im Blick haben, wo man geschützt irgendwie eine Gemeinschaft aufbaut, ist sie hier immer ungeschützt und sie ist auf Zeit. Stört das nicht eigentlich jetzt mal philosophisch gesehen den Entwurfscharakter? Also bleibt das nicht doch eine Geschichte schon von der ganzen Anlage her? Also ich muss ja jetzt ein bisschen was Kritisches sagen, weil ich meine, das kommt jetzt hier sehr hoch daher, da werden Piratenstories erzählt und dann wird ein paar sehr zweifelhafte sozusagen gemeinschaftsstiftende Dokumente verlesen und dann kommt jemand wie du daher und sagt, das ist jetzt eine Utopie.
Also es ist klar, es ist also mit den klassischen neuzeitlichen Utopien in verschiedenen Hinsichten nicht zu vergleichen. Es ist einmal, also wer neuzeitliche Utopien da liest von Morus oder klar Bacon oder Campanella, dem fällt es ja erst auf, diese wie die architektonisch durchkomponiert sind. Einmal in der Textgestalt und dann zu zweit in den Architekturentwürfen, dass man eigentlich jedes Mal sozusagen, wenn man den dritten Entwurf eines Turmes gelesen hat, dann schon, oder bei Gargantua und Pantagruel, da ist es ja dann mit diesen riesigen Türmchen in dieser einen Passage drin. So etwas gibt es in Libertà ja nicht. Von daher ist diese Utopie etwas zurückhaltender. Aber sie bietet dafür in anderer Hinsicht Sachen, die die anderen Utopien nicht haben. Und das besteht meines Erachtens darin, dass die anderen Utopien also nicht immer auf Verwirklichung angesetzt sind. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, was man nicht sagen kann. Es sind manchmal auch einfach ideelle Gegenentwürfe zur Gesellschaft, die zur Reflexion anregen soll. Da steckt also nicht immer sozusagen die Verwirklichungsabsicht dahinter, und damit fällt auch ein Teil der Kritiken gegen Utopien unter den Tisch. Aber was es bei Ihnen dann doch nicht gibt, ist, dass so Momente der Konflikte in Utopien diskutiert oder Konflikte ausgetragen werden. Das ist in Libertà ja nun ganz anders, weil die versuchen gemeinsam zu leben, dann kommen da eben zusammen, als ja gehört in der einen Passage Holländer, das sind Franzosen, Engländer. Bei den Piraten war es generell so, deswegen muss man auch ein bisschen zurückhaltend sein mit diesem Begriff freier Unternehmer, dass etwa ein Drittel der Piraten waren befreite oder entlaufene Sklaven. Das waren also Leute, die ohne Zweifel erstmal froh waren, dass sie überhaupt die Freiheit wieder hatten. Und die versuchen auf Libertalia das Leben untereinander, auf, kann man durchaus sagen, radikaldemokratische Art und Weise zu organisieren. Und werden dabei mit allen Problemen konfrontiert, die man hat, wenn man versucht, radikal und basisdemokratisch zu sein. Und diese Konflikte werden dort ausgetragen.
Ja, also die Probleme fangen ja schlicht schon damit an, dass erstmal Frauen ausgeschlossen sind, weil sie werden, das war ja auch die Passage, die da im Text steht, als zwietrachtsähend angesehen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr elementare Gemeinschaft, ja, die...
Ja, nun endet diese Geschichte ja in doppelter Hinsicht tragisch, sage ich jetzt mal. Einmal, weil die Protagonisten, jedenfalls zwei davon, sterben. Und auf der anderen Seite aber vorher schon zwei andere Leute, die sich aufgrund der Größe der Gruppe schon abgespalten hatten und es eine Notwendigkeit gab, sich eine neue Verfassung zu geben und sich Normen zu unterordnen, dann sich dem widersetzt haben, in diese alte Libertalia-Gruppe wieder einzugliedern. Also insofern doppeltes Scheitern. Ja, also weil wieso wurde das so komponiert? Hast du da eine Antwort darauf?
Also es gibt zwei Sachen sozusagen, die da sind, ja, zwei verschiedene Konflikte. Das eine ist der Schluss, den habe ich etwas anders verstanden, weil man kann zwar sagen sozusagen, dass die beiden Hauptprotagonisten am Schluss gestorben sind, aber es fehlt im Buch, und das sind so Feinheiten sozusagen, die bei der Literatur im 17., 18. Jahrhundert, ich glaube auch bei moderner Literatur noch wichtig sind. Bei allen anderen Leuten, die sterben, kriegt man detaillierte Beschreibungen darüber, wie die sterben. Bei den beiden bekommt man nur mitgeteilt, dass erfahren wurde, dass sie tot sind, ohne dass es einen Augenzeugenbericht darüber gibt, dass sie gestorben sind. Und womit damit das ein bisschen in der Schwebe gelassen wird, irgendwie die Vision oder die Möglichkeit offen gelassen hat, naja, da könnte auch der Berichterstatter sich irren. Das ist so die eine Sache, was den Schluss betrifft. Das ist aber eine ganz besondere Komposition. Das andere, da sind wir schon in einem dieser Grundprobleme drin, was so Radikaldemokraten haben, und zwar finden sich ja die Piraten zusammen und dann geben die sich etwas, was noch weit darüber hinausgeht, was in dieser Piratensatzung der Fall war. Also diese Piratensatzung, eine haben wir ja vorgelesen, die haben diese Schiffsrollen oder Bordordnung ersetzt, und diese Schiffsrollen oder Bordordnung waren früher bei der Handels- und Kriegsmarine, im Regelfall waren es also arbeitsrechtliche Vorschriften darüber, die meist nur Regelungen enthielten, was also das niedere Personal alles nicht darf. Also es gab keine Regelung dafür, was sozusagen Dienstausübung des Kapitäns oder Offiziere betroffen hat, und die waren eigentlich Strafenkataloge, was man also alles falsch machen kann, Werkzeug kaputt machen, betrunken zum Dienst kommen, auf Gott fluchen etc. Eine riesige Liste mit sehr, sehr drakonischen Strafen. Also ich habe mir angeguckt die englischen Kriegsartikel von 1652, da gab es 39 verschiedene Vergehen, denen sich ein einfacher Matrose schuldig machen konnte. Da waren dann 25 mit der Todesstrafe bedroht und die 14 anderen mit dem Auspeitschen der neunschwänzigen Kerze. Das ist so eine Peitsche, das ist ein kurzer Stock und dann sind da so Lederriemen dran, 80 bis 120 Zentimeter, am Schluss eine Metallkugel eingeflochten, damit wird man ausgepeitscht. Und es gibt also bis in die jüngste Zeit Debatten darüber, was humaner ist, also gleich hinrichten oder damit ausgepeitscht zu werden. Und diese Schiffsordnung versuchten aber sozusagen, was ja immer ein Problem ist, wenn irgendwie ein Haufen Leute auf engstem Raum für lange Zeit zusammen sind, und dann noch auf See mit einem Segelboot, versuchten diese Verhältnisse zu regeln, und dagegen haben die Piratensatzung gesetzt, wovon wir die eine vorgelesen hatten. Und auf Libertalia geht man noch einen Schritt weiter, also die setzen sich dann zusammen und machen eine Art verfassungsgebende Versammlung und diskutieren dann 10 Tage lang, wie geschrieben steht, und geben sich selbst eine Verfassung mit einem Repräsentativsystem. Da ist dann auch das Wahlrecht für die Frauen hergestellt, also das lösen die anders als in der Satzung von dem Roberts, und schaffen damit ein System sozusagen, wie sie sich selbst regieren können, unter Zustimmung aller. Und da sind so Feinheiten drin, wie ein Rotationsprinzip zum Beispiel für den, ich sag mal, Regierungschef, der wird dann genannt der große Konservator. Da hatten wir keine Idee, wie wir das aus dem Englischen übersetzen sollen, das haben wir dann so gelassen. Und dazu gehört auch, wenn es Fragen gibt, sozusagen, die gesamte Gemeinschaft betreffen, dass das dann immer rückgekoppelt ist an Beschlüsse der Vollversammlung, und so, dass also jeder ein höchstmögliches Recht hat, dort mitzuwirken, und was natürlich grundverschieden war von dem, was es sonst in diesem absolutistischen Zeitalter gab. Aber es gibt dann eben doch 2 Leute innerhalb dieser Truppe, die so sehr geprägt sind, habe ich den Eindruck, sozusagen von der vorherigen Unterdrückung, die dann eben sagen, nee, sie machen nicht mit, und sie würden also selbst einer Macht, der sie selbst zugestimmt haben, nicht erlauben, Gesetze über sie zu erlassen. Das ist quasi, sage ich mal, die radikale anarchistische Variante. Kein Staat, keine Regierung. Und die beiden steigen aus. Ein ziemlich interessantes Phänomen, dass dieses sozusagen als eine Möglichkeit der Abspaltung von den Radikaldemokraten schon 1724 diskutiert wird.
Jetzt ziehst du in dem sehr ausführlichen Nachwort auch Parallelen zu doch traditionellen politischen Theorien, und prominent ist da Spinoza dabei mit seinem politischen Traktat. Warum?
Also ich denke, dass es ganze Reihe von Gründen, also ich bin ja, habe versucht sozusagen zu recherchieren, was ist das geistige Umfeld, wo könnte das entstanden sein, wo kommen die Autoren her und was wurde damals diskutiert. Und dazu gehören eben einmal Reiseberichte, utopische Reiseberichte aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube, der Kraus hat das mal versucht zusammenzuzählen und kam darauf, dass im 17. Jahrhundert in Frankreich jedes Jahr 30 Utopien, Reiseutopien erschienen sind. Das war also das Genre, wofür es verschiedene Gründe gab. Also einmal, dass so eine Reiseutopie ja ein Bericht war über ein anderes Land. Da galt die normale Zensur nicht, die nur fürs Inland galt. Dann konnten die da drin frecher sein, es war eine Projektionsfläche. Man konnte da viel mehr probieren. Und es gab natürlich auch ein unerhörtes Bedürfnis nach utopischer Literatur, weil die Leute offenbar mit der vorrevolutionären Zeit in Frankreich nicht zufrieden waren. Das war so der eine Grund, und deswegen habe ich mir die Utopien angeschaut. Da lassen sich so einzelne Motivstränge finden, die möglicherweise in diesen Text eingegangen sind. Und dann hatte ich aber irgendwo den Eindruck, dass eigentlich alles zuläuft sozusagen auf das, was bei Spinoza und um Spinoza herum in den Niederlanden passiert. Und das lässt sich einmal festmachen an der Gestalt des Caracciolo, der ist ein Religionskritik, also in den Bohnen, in den Bahnen des theologisch TTP verläuft von 1670. Und der zweite Punkt ist, dass auch Ansätze für die Demokratietheorie, die also diese radikaldemokratische Demokratietheorie, die die Liberi-Piraten hier haben, dass sich dafür Ansätze auch sowohl bei Spinoza als auch bei Zeitgenossen von Spinoza aus der Radikalaufklärung finden lassen. Und das war sozusagen der einzige historische Hintergrund, den ich gefunden habe, wo man sagen könnte, da könnten die Piraten eventuell so etwas gelernt haben. Sonst gab es das nicht, war das ja neu. Ja,
also das ist jetzt einerseits interessant, andererseits ein bisschen schade, wenn du das sozusagen jetzt historisch-literarisch so verortest, weil ich meine, in der gegenwärtigen philosophischen Debatte spielt Spinoza ja eine große Rolle, unter anderem mit diesem Begriff der Multitudo, unter anderem mit diesem Konzept, eine Gemeinschaft aufzubauen, ohne so eine Anthropologie negativer Art zu haben, wie Hobbes sie hatte. Ja, also bei Hobbes gibt es den Krieg alle gegen alle, der irgendwie abgewendet werden muss durch die Stiftung einer Gemeinschaft und durch die Übertragung von Rechten. Und bei Spinoza gibt es das nicht. Bei Spinoza gibt es eine, wenn man so will, natürliche Vernunft, die irgendwie auch schon ökonomisch und sehr empirisch ist und einfach sagt, wenn mehr sich zusammentun, dann sind sie stärker, und die Gemeinschaft hat eine eigene Kraft. Ja. Und leider ist der politische Traktat ja nicht so ganz ausformuliert, er ist nicht ganz fertig geworden, aber das, dieser Anfang sozusagen, diese Grundlegung, die hat ja, die wirkt ja bis heute nach. Und insofern fand ich das sehr überraschend, dass das hier zusammen gedacht wird, dieses radikal-demokratische pragmatische Denken bei den Piraten, ja, und dann diese sozusagen Staats- oder Gesellschaftsutopie bei Spinoza. Ist da mehr zu holen? Also ich meine, erhoffst du dir aus dieser Verbindung, die du ja selber heute in diesem Nachwort siehst, kann da ein Impuls herauskommen? Mal abgesehen davon, ob das jetzt historisch beeinflussend war oder nicht?
Also wir sind heute, wenn wir über Demokratie sprechen oder über andere politische Formen, reden wir in der Regel nur von Regierungsformen. Und der Unterschied bei Spinoza ist, dass Demokratie für ihn nicht nur eine Regierungsform ist, sondern dass seine Auffassung von Demokratie gleichzeitig die Verfahren zur Verfügung stellt, wie sich Gesellschaften konstituieren. Ne? Das ist also nicht nur die Form der Machtausübung, wie also klassische Kritik an Vertragstheorien an Hobbes sagen könnte, sondern eben auch im politischen Traktat kommt diese eine Formulierung drin, Staatsbürger sind wir nicht, Staatsbürger werden wir erst. Ne? Das ist genau dieser Prozesssatzung. Dazu müssen wir ein demokratisches Gemeinwesen aufbauen. Mit dem Zusatz dann bei Spinoza, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, auch im politischen Traktat drin, wo er da sagt, dass eine Demokratie nur eine solche Form der Regierung ist, wo jeder sozusagen in der Demokratie seine Rechte behält, also nicht abtritt. Ne? Das ist der springende Punkt. Und das unterscheidet ihn zentral von klassischen Vertragstheorien, von kontraktualistischen von Hobbes oder auch von sag ich mal klassischen politikwissenschaftlichen Formen, die wir heute haben. Und das fand ich nun wieder eigentlich sehr interessant. Also ich habe es im Buch nicht diskutiert, weil das auch die Fragen sind, also die vor denen wir heute stehen. Ja.
Das fand ich auch sehr spannend, also diesen Unterschied nochmal zwischen Hobbes, Locke und dann eben auf der anderen Seite Spinoza. Auf der einen Seite eben Macht wird sozusagen abgetreten an einen Souverän und auf der anderen Seite eben bei Spinoza wird eben geteilt halt. Ne? Also jeder hat Verantwortung und es ist die individuelle Freiheit auch nie, die zu erreichen ist. Aber nochmal zur Rezeptionsgeschichte. Was weiß man denn oder was weißt du denn darüber, wie viel Defoe überhaupt von diesen Utopieentwürfen von Spinoza und so weiter gelesen hat? Ich meine, Spinozas Traktat stand ja auch auf dem Index, glaube ich, also war das überhaupt zugänglich damals? Also
um die Autorschaft des Buches ranken sich ja einige Rätsel. Also es ist veröffentlicht worden 1724 unter dem Autornamen Charles Johnson. Und das scheint mir aber heute sehr unwahrscheinlich zu sein, dass es den gibt. Charles Johnson war die Angabe Kapitän. Ich habe mir mal die Zeit gemacht, war mal in London gewesen, im Marinemuseum. Die Engländer sind ja die besseren Preußen, die haben ein Verzeichnis aller Kapitäne. Ne? Da ist also wirklich, geht man in den Saal rein, dann gibt es da die Regale, dann guckt man die Jahre durch. Das ist alphabetisch sortiert, dann guckt man nach Charles Johnson und stellt man fest, es gibt keinen solchen Kapitän, der in dieser Zeit gelebt hätte. Und es gibt auch von einem solchen Charles Johnson kein zweites Buch oder keine zweite Veröffentlichung. Deswegen hat es immer den Verdacht gegeben und dem schließe ich mich an, dass der Name Charles Johnson auf dem Buchtitel ein Pseudonym war, um den Autor vor Verfolgung zu schützen. Und dann gab es Anfang des 19. Jahrhunderts sehr viele Studien, die sich also gerade Defoe angenommen haben und die haben dann festgestellt, dass Defoe, der hat ja relativ spät angefangen mit Schreiben, also etwa 50 und die Romane noch später. Er hat sehr, sehr schnell geschrieben, dabei nicht schlecht und hat auch sehr viel in Zeitschriften veröffentlicht, hat auch ausgetauscht mit anderen Leuten, also hat denen Texte gegeben, die unter ihrem Namen erschienen sind, hat selbst Texte geschrieben, die Freunde von ihm dann besprochen haben oder so. Es war ein riesiges Kommunikationsnetzwerk und da wuchs dann die Liste der Veröffentlichungen von Daniel Defoe immer weiter an und irgendwann waren wir bei 500 Veröffentlichungen von Defoe und dann kommt, wie immer, das ist bei Literaturwissenschaften, kommt natürlich die Gegenbewegung und sagt, das kann unmöglich sein, das kann er nicht gemacht haben. Seitdem wird das zusammengekürzt. Und denkt man auch, dass diese allgemeine Geschichte der Piraterie nicht von Daniel Defoe ist. Dann hat es in Kiel eine Untersuchung gegeben von einem gewissen Arne Bialuszewski, der ist jetzt in Kanada. Der hat dann versucht nachzuweisen, es war weder von Charles Johnson, es war auch nicht von Daniel Defoe, sondern es war von einem Radikalaufklärer aus dem Kreis um Spinoza, einem gewissen Nathaniel Mist, der damals aus England exiliert war in die Niederlande. Und die Texte unter Verwendung von Texten, von denen Defoe in Zusammenarbeit mit ihm herausgebracht hat, in der eigenen Zeitschrift. Defoe hat ja auch war der erste, der eine eigene Wochenzeitschrift, also zweimal wöchentlich ist die erschienen, herausgegeben hatte. Da hat Defoe dann auch das Buch selber rezensiert, was unter dem Namen Charles Johnson von seinem Freund Nathaniel Mist herausgegeben wurde. Es war nach anderthalb Jahren vergriffen und wurde dann immer wieder nachgedruckt.
Eigentum ist Diebstahl, sagten ja auch Philosophen, und die Gemeinschaft der Piraten lebt ja vom Beutezügen. Also wie auch immer sie organisiert sind, braucht ab und zu eine Prise, ja, sozusagen, also eine Prise im französischen Sinne, man nimmt sich was, ja, und dann geht's wieder los. Dann kriegt man neue Kleider, dann hat man wieder Schnaps, ja, und dann muss man irgendwo landen und ein paar Äpfel essen und Vitamine und so weiter. Und dann braucht es aber schon wieder das nächste Schiff, ja, wo man etwas kriegt, was man dann verkauft. Und deswegen sind die Regelungen auch immer so quasi unter Opulenzbedingungen formuliert. Also man fährt auf dem Meer herum und diese eine Stelle, wo es dann heißt, und sie trafen auf nichts, ist eben die Ausnahme. Weil, also ich meine, schon am nächsten Tag trifft man auf drei Schiffe und dann verhalten die sich auch ganz anders. Also das ist auch sehr nett zu lesen. Ja, die einen Schiffe werden sofort gehen in die Breitseite und feuern ihre Kanonen ab und so, die anderen sind viel zu schwer, um sich noch zu drehen und so weiter und sagen gleich, ja, hallo, ihr könnt an Bord und so. Also es ist auch schon sozusagen als Abenteuer sehr abwechslungsreich. Es ist keineswegs immer so, dass man, wenn man auf ein Schiff zufährt, was man erobern möchte, schon genau weiß, was in der nächsten Stunde passiert oder so. Ja, also ich fand das durchaus jetzt vielleicht nicht literarisch hochstehend. Gut, Bettina hat es gelangweilt, aber ich fand das schon so mal 50 Seiten lang gar nicht so schlecht. Aber ich frage mich, ob so eine Gemeinschaft, so lustig wie das ist, ja, auch tatsächlich weitergedacht werden kann, denn es sind doch zu viele Bedingungen. Also diese Gemeinschaft ist eine relativ kleine Gemeinschaft. Sie hat immer eine Außen, also sie lebt im Grunde parasitär von anderen. Und das sind auch Bedingungen, die nachher bei Libertalia eigentlich gültig sind. Das ist nicht selbst genügsam. Und kann man das, und das ist aber genau das, was ja die Philosophen versuchen zu entwerfen. Und deswegen führen sie so viele Differenzierungen ein und so viele Hierarchien, weil sie was möglichst maximal funktionieren, dass sich auch ausdenken wollen, was sozusagen die unterschiedlichen menschlichen Interessen auch ausgleicht. Während bei den Piraten wird ja wenig ausgeglichen, außer der Habgier.
Ja, das ist, also was die Piraten betrifft, ist durchaus richtig. Es war ein außerordentlich räuberisches Gewerbe, also Existenzgrundlage war der Raub. Und die Leute sind auch Piraten geworden, weil sie also auf einem Schiff sein konnten und weniger arbeiten mussten als bei der Handelsmarine oder bei der Kriegsmarine. Und dabei ein besseres Auskommen hatten. Bei Libertalia selbst, bei der Piratenrepublik ist das ein Tick anders, weil die, nachdem die das erste Schiff haben, dann von Anfang an eigentlich die Idee haben, diese Republik auf dem Festland quasi umzusetzen. Und dann eben auch der Vorschlag fällt und die Vision, dort wollen sie eben Landwirtschaft betreiben und Viehzucht, damit sie im Alter, also wenn sie auch nicht mehr auf See fahren können etc., ein ordentliches Auskommen haben und in Frieden ihren Lebensabend genießen können. Von daher sozusagen wechselt das Modell und die...
Das ist die Absicht, aber sie klappt ja nicht.
Sie klappt dann nicht aus verschiedenen Gründen, also man das wäre nochmal ein extra Thema, aber das war sozusagen eigentlich, das war der Plan gewesen, der sie hatte. Ich glaube, dass man auf, dass die Liberi also schon eine Vorstellung davon haben, dass diese Existenz als Piraten einmal ausgesprochen fragil ist, weil sie also immer auf den Erfolg des Raubs angewiesen ist. Auch darauf, dass das eigene Schiff nicht einmal von einem Grundschuss, wie es heißt, getroffen wird. Und zum Zweiten haben sie auch in dieser Frage, das merkt man in den Bemerkungen gerade von Misson, haben sie da auch eine unentschiedene Auffassung. Also wenn die anderen Schiffe überfallen, die nehmen immer nur das mit sozusagen, was sie momentan brauchen. Erklären das mal damit, wir haben nichts, deswegen dürfen wir euch das wegnehmen. So ist eigentlich die Argumentation von ihnen und lassen den Rest da. Und es gibt dann natürlich noch den Running Gag drin, dass jedes zweite Schiff, was überfallen ist, hatte nochmal 16 Fässer mit Muskatnüssen, ja. Das ist extrem wichtig. In England erschien das Buch. Mit Muskat kann man also alle englischen Teegebäcks enorm verfeinern. Aber 16 Fässer mit Muskatnüssen, das reicht lange über viele Weihnachten, ja. Und, ja.
So, jetzt will ich mal einmal ankündigen, dass wir das Mikrofon auch gerne jetzt in das Publikum geben. Und selber mal eine etwas provokante Frage in die Gegenwart deines Wirkens stellen. Also als vor, sagen wir mal, 20 Jahren dem Sozialismus noch romantischer nachgesonnen wurde, da wurde öfters gesagt, wie kann man eigentlich ohne Utopie leben? Wir brauchen Utopien, habe ich ganz viel gehört. Ja, wir brauchen sozusagen das, wenigstens das Gemüt beruhigende Vorstellung von einer besseren Welt. Das war dann damals durchaus die klassischen Utopien. Man hat dann den Sonnenstaat gelesen und andere Dinge. Und das war irgendwie gerade unter Philosophen sehr verbreitet, dass man sozusagen einen Ort haben müsse im Kopf, auf den man sich hindenkt, auf den man sich entwirft, vor dessen Hintergrund man die eigene Belanglosigkeit und Unvollständigkeit und Imperfektibilität irgendwie aushalten lernt. Jetzt ist das vorbei. Niemand ist, den ich kenne, jetzt noch besonders romantisch, was den Sozialismus angeht. Aber du arbeitest ja in einer Partei, die das immer noch hochhält. Und ist das jetzt das neue Programm? Ist das jetzt sozusagen die beweglichere Art von Utopie? Hat sich da sozusagen eine Vorstellung jetzt auch verändert? Das wäre meine Frage.
Nee, also ich habe das ist unabhängig von meiner Tätigkeit in der Partei passiert. Ich muss gestehen, ich hatte auch nie so ein Verhältnis zu Utopien. Was mich an Libertaria war interessiert hat, war, also ich habe nicht diesen Sehnsuchtsort gesucht oder das, was man verwirklichen muss. Was ich interessant fand an der Utopie ist, dass dort Dinge ausprobiert werden und Fragen gestellt und Konflikte ausgetragen werden, die uns beschäftigen werden, wenn wir das Leben anders organisieren wollen, als es momentan ist. Das fand ich so interessant. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, es gibt dort, ich erzähle es mal in einem Beispiel. Wir haben ja als ein Prinzip in Libertaria, also dieses Prinzip der Vollversammlung, was dann ausgebaut wird zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Und da werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Und da ist eine Grundregel, die sie haben, alle Menschen sind gleich und es gibt keine Sklaverei. Nun stehen sie aber vor der Herausforderung, dass in ihrer Kolonie, schon auf Madagaskar, sie sehr, sehr viele Männer haben, aber weniger Frauen. Und sie würden sich dort ganz gerne niederlassen und eben Landwirtschaft betreiben. Und deswegen jammern die Männer rum und sagen, wir brauchen Frauen. Und als sie im Indischen Ozean unterwegs sind, treffen sie ein Schiff mit 120 16-jährigen Innern. Und da fällt es den anderen Liberi wie Schuppen aus den Augen und sie sagen sich, das könnte die Lösung des Problems sein. Und dann gibt es darüber eine Debatte und am Schluss sagen die anderen Liberi-Piraten zu dem Kapitän Misson, okay, wir haben uns das angehört und so, ne, wir sind gegen Sklaverei und so und das mit den Frauen sehen wir auch alles anders, aber wir haben ja auch das Prinzip der Vollversammlung, lass uns doch mal drüber abstimmen. Und dann gibt es halt eine Abstimmung und dann ist Misson der Einzige, der dagegen ist, die Frauen zu rauben. Und wird also mit den Verfahren der Basisdemokratie, was er eingeführt hat sozusagen, wird er überstimmt. Ne? Und das ist so ein Konflikt, der, glaube ich, ganz typisch ist, für, wenn man überlegt, sozusagen, wie man solche Formen organisieren will, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ne? Und ja. Vielleicht noch einen zweiten, der ist dann ein bisschen witziger. Es hat ja auch Versuche gegeben, solche Fahrten von Piraten zu rekonstruieren. Also gerade der großartige Markus Redeker aus Nordamerika hat das gemacht. Unter diesem Gesichtspunkt, man kann den Kapitän neu wählen. Also die haben den Kapitän gewählt und dann haben die den Kapitän gewählt. Das läuft dann ein bisschen sozusagen wie in der Politik. Ne? Das heißt, einer steht auf und sagt, ich weiß, wo das Mana ist. Ne? Da hinten ist die Schatzinsel. 2 Tage, dann sind wir alle steinreich. Und dann haben die ihn zum Kapitän gewählt. Dann sind die 2 Tage gefahren, keine Inselsicht, noch 2 Tage. Dann gab es ein konstruktives Misstrauensvotum, haben die den abgestimmt. Kam der Nächste, hat gesagt, okay, das mit der Insel, ja, der total beschwindet, aber ich weiß, wo eine Flotte lang fährt und das ist 2 Tage in die andere Richtung. Und dann sind die wieder 2 Tage in die Richtung, war wieder keine Flotte da. Und dann haben die es noch 2 Tage angeguckt, konstruktives Misstrauensvotum, neuen Kapitän gewählt. Und der hat für eine Piratenbesatzung in der Karibik sowas immer nachrekonstruiert. Und die sind wirklich 2 Monate im Zickzackkurs durch die Karibik und wären beinahe verdurstet, wenn die nicht durch Zufall ein anderes Piratenschiff getroffen hätten, was also offenbar ein besseres Managementpersonal zur Wahl hatte, die sie zumindest mit Trinkwasser versorgen konnte. Ne? Auch das so ein Dilemma sozusagen, wenn man über basisdemokratische Formen oder auch Formen der politischen Vergesellschaftung redet, ne? Da sind das sozusagen die ersten Sachen, die man damit diskutieren muss. Und zurück zur Politik, mich hat es mal gewundert, dass die Piraten sich so eine Frage nie gestellt haben. Ja? Also die Piratenpartei meine ich, ja.
Bei den Frauenraub war es ja auch noch so, dass es irgendwie so ein Schiff war, was nach Mekka unterwegs war. Es war so ein Pilgerschiff, wo die 12- bis 18-Jährigen dann weggeschnappt wurden. Ja, aber mich würde noch mal interessieren, bevor wir vielleicht das Mikrofon hier in die Runde geben können, gibt es jetzt noch in Madagaskar Spuren von Piratenkommunen oder wurden die alle niedergemetzelt von den Einheimischen, wie es hier in diesem Buch ja geschildert wird?
Also es gibt noch also ich muss gestehen, ich war noch nicht da, ich berichte ja so aus zweiter Quelle, also ich habe Bücher gelesen, ich habe mir Filme angeguckt und es gibt direkt auf vor Madagaskar eine Insel, das ist eine Bucht, die heißt Sorrentos Bay, benannt nach so einer radikalen protestantischen Sekte aus der englischen Revolution und gegenüber liegt die Insel Saint-Marie und da ist ein Piratenfriedhof, der wurde im 17. Jahrhundert eingerichtet und da sieht man noch die Gräber von vielen berühmten Piraten und da liegen im Hafen auch noch einzelne Schiffe. Da werden auch noch, also das letzte Mal ist glaube ich vor 10 Monaten ist da ein Silberschatz gefunden worden, der wird momentan noch archäologisch erschlossen. Sonst ist es Direkt auf Madagaskar weniger, aber wir haben auf Madagaskar also durch auch durch Berichte von anderen Piratenkolonien, die es dort gegeben hat, sind wir ziemlich sicher, dass es dort also über 20 Piratenkolonien in verschiedenen Zeiten gegeben hat, ja. Und der interessanteste Engländer, der hatte dort, das ist der Sohn eines englischen Piraten, der ist gestrandet auf Madagaskar, also hat nichts mit Libertalia zu tun, und da hat er so eine madagassische Prinzessin geheiratet, und dann war der Junge langsam größer, und dann gab es so eine Stammesauseinandersetzung, und weil er eben durch seinen Vater ausgebildet war, hatte der offenbar verschiedenes taktisch-militärisches Talent und hat es geschafft, sozusagen den eigentlich total pupsigen Stamm gegen die anderen Stämme zum Sieg zu führen. Daraufhin haben die ihn zum König gewählt. Also war der Sohn sozusagen eines englischen Piraten und einer madagassischen Prinzessin. Und die haben ihn zum König gewählt, dann hat er eine andere Prinzessin geheiratet und dann haben die ein Kind gehabt und das haben dann die Madagassen auch noch der Auserwählte genannt. Ja. Also gab es schon über die Piraten in Madagaskar, das ist ziemlich sicher, ob es Libertarier dort gegeben hat. Ist unklar, ob es dort Libertarier hätte geben müssen, damit wir darüber diskutieren müssen, das weiß ich nicht.
Ja, ich habe im aktuellen Kreuz ein Interview mit Ihnen gefunden. Und da steht drin, dass Sie bei den Piratensatzungen erkannt haben, die grundlegenden Lebensrisiken waren kollektiv abgesichert, also zum Beispiel Berufsunfähigkeit, Kranken- und Rentenversicherung hätte es im Ansatz schon gegeben. Können Sie was dazu sagen?
Ja, wir hatten ja am Anfang diesen kurzen Auszug vor dem Roberts, da ist es zum Teil drin. Also es war so, dass bei den Piraten in der Hochzeit Rücklagen gebildet wurden aus der Beute. Und dann gab es Regelungen darüber. Einmal sozusagen, also ich habe das Berufsunfähigkeitsversicherung genannt, weil mir kein altes Wort eingefallen ist. Man könnte es auch Gliedertaxe nennen. Also da ist dieses eine Beispiel, wenn jemand einen Arm verliert, kriegt er glaube ich 600 oder 800 Dollar. Das wurde dann runtergestaffelt. Es gab dann auch, ich habe es in einer anderen Piratensatzung gefunden, die Regelung, dass wenn jemand aufgrund dieser Behinderung dann eben danach nicht mehr kämpfen konnte, wurde ihm freigestellt, entweder konnte weiter bei der Mannschaft bleiben, wenn das so gute Kumpels waren, oder aber die haben ihn auf einer Insel seiner Wahl ausgesetzt, also nicht frei auf einer einsamen Insel, und da hat er nochmal eine Rente bekommen. Und damit haben wir sozusagen diese Elemente Berufsunfähigkeitskranken und auch eine quasi Rentenversicherung für diesen Fall dort geregelt. Und ich habe das auch noch nicht früher gefunden, habe halt mal die These aufgestellt, halte die auch aufgrund der Quellenlage für begründet.
Also wenn es so Elemente einer Solidargemeinschaft gibt, ja, und wenn das basisdemokratisch ist, dann kann man das doch heute, wenn man es heute hindenken will, nicht mehr immer innerhalb der Grenzen eines Nationalstaates denken. Also man kann das, was da drin steht, doch nicht jetzt umsetzen, beispielsweise auf Deutschland, sondern man muss es doch umsetzen auf einen Weltzusammenhang, und da sind die Leute, die sozusagen nichts haben und sich mit Recht etwas nehmen können, die wohnen doch nicht hier. Die kommen vielleicht her. Was ist denn das? Also ich meine, muss man nicht hier zum Globalisierungsphilosophen werden, wenn man nur ansatzweise etwas überträgt?
Also die Zeit des 17., 18. Jahrhunderts, da war ich ja sehr erstaunt, weil ich habe das, also bevor ich an dem Buch richtig gearbeitet habe, vorher nur zur Kenntnis genommen, dass es irgendwie eine Globalisierungsdebatte in den 90er gab und totale Bücher von Ulrich Beck und Peter Glotz und die Regale stehen bei mir noch voll. Und wenn man sich das dann 17., 18. Jahrhundert anguckt und diese Biografien, also ich habe das ja von den Piraten genannt, oder es gab auch einen Griechen, Konstantin Feraukis, den habe ich bei mir auch zitiert, den habe ich die Story ausgegraben. Das war halt ein Grieche und der ist dann Regierungsberater geworden, aber in Thailand 1688. Und das war so aber das passierte damals durch die globale Seefahrt, entwickelte sich halt so globale Biografien, und wir haben eigentlich nur von oder der Jakob de Bocoy, der von dem ich den Text übersetzt habe, an dem ich geradezu einen Narren gefressen habe, desto öfter ich den gelesen habe, der war Kartograf im Auftrag der Niederländischen Ostindien Company, der war überall in Afrika und im Indischen Ozean unterwegs. Und war nebenbei also alles
Weltliteratur. Okay, aber die Globalisierung damals, die es ja durchaus gab, hat dazu geführt, dass die Piraten vernichtet wurden durch ein Konzert der Großmächte, dann im 18. Jahrhundert. Wie will man das denn jetzt verhindern?
Also ich glaube, dass die Frage der Piraterie heute, also man könnte das nicht mehr so diskutieren wie damals, weil die Hochzeit der Piraterie das Ende davon hat zwei Gründe. Das eine ist sozusagen, die internationalen Seemächte einigen sich darauf, gemeinsam der Piraterie zu verfolgen. Das war vorher nicht der Fall, weil sie Konkurrenten waren auf dem Weltmarkt, also Spanien, England, Frankreich, Niederlande, das ist der zweite Punkt. Das findet dann verzögert statt. Also Madagaskar ist die Insel, wo es sehr spät stattfindet, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Es werden auch, die Erde wird auch in Einflussgebiete aufgeteilt, wofür dann bestimmte Weltmächte zuständig sind. Das wechselt dann auch im Laufe der Jahrhunderte. Da sind es dann zwischendurch mal die Amerikaner oder dann die Russen, die Sowjetunion oder China im fernen Osten, aber das war damals relativ überschaubar. In dem Moment, wo die Machtsphären abgeteilt sind, da fehlen diese Zwischenräume, wo die Piraten agieren können. Und auf Madagaskar hat sich das so lange gehalten, weil es aufgrund der geopolitischen Lage sich eben nie Portugal, England oder die Niederlande zuschlagen ließ und dann erst Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich kolonisiert wurde.
Vielen Dank für die bisher sehr schöne Unterhaltung und die Piratengeschichten. Was ich mich gefragt habe, was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, es mag vielleicht als politische Utopie erscheinen, aber das Bild des Piratenschiffs, der verschworenen Gemeinschaft, irgendwie die zusammen an einem Ziel arbeitet und so weiter, lässt sich doch heute wie schon immer eigentlich sehr gut auf Unternehmen auch übertragen, denke ich. Also das ist ja, denke ich, auch nicht allzu abwegig heute davon, von Beute zu sprechen, die Unternehmen machen, also die dann irgendwie entsprechend aufgeteilt werden muss und gewisse Formen der Absicherung oder der Abstimmung, auch die man als Unternehmen dann einführt. Also insofern scheinen mir diese frühen Piratenordnungen ja wunderbare oder möglicherweise interessante Vorbilder oder Vorlagen auch für Unternehmensordnungen oder Handlungsweisen zu sein. Wie sehen Sie das?
Also es gab dieses Modell, also es sind ja verschiedene Aspekte. Das eine ist ja sozusagen das organisationspolitische oder dann Managementmodell, was es gibt. Das wird man in Unternehmen, also sagen wir mal im klassischen privatwirtschaftlichen Unternehmen, nicht finden, sozusagen, dass die Mitarbeiter des Unternehmens abstimmen können. Wir haben es allerdings in Form von Genossenschaften, wo also Genossenschaften, die Genossen sich zusammensetzen und das Unternehmensziel bestimmen, was vollkommen unterschiedlich ausfallen kann. Also die einen können sagen, wir wollen also genau dieses Haus bauen, die anderen können sagen, wir wollen jedes Jahr 1% vom Bruttoumsatz für Volksbildung einsetzen, wie die große Schweizer Genossenschaft. Das kann auch wie bei einer spanischen Genossenschaft sein. Unser Ziel besteht darin, Arbeitsplätze zu schaffen, und kann man verschiedene Verbindungen, Ideen mit verknüpfen. Bei den anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen ist das etwas seltener, weil dort immer so ein Widerstreit ist von den Eigentümerinteressen und den Mitarbeiterinteressen, die halt nicht deckungsgleich zu machen sind.
Wenn es jetzt direkt keinen Gesprächsbedarf für die Mikrofone gibt, doch, da gibt es einen. Sonst wollte ich auch sagen, die Bar ist dann auch noch kurz geöffnet.
Ich hätte noch mal eine Frage zur Zusammenarbeit von Piraten und Forschern. Also es gab in den letzten Jahren manchmal irgendwo in Zeitungsberichte, Magazinberichte über Piraten, gerade, glaube ich, in der Karibik, dass dort sehr viele Naturforscher bei der Entdeckung Amerikas mit dem Piraten zusammengearbeitet haben. Können Sie ein bisschen was sagen?
Ja, die Biografien einzelner Piraten sind Biografien von Abenteurern zu einer Zeit sozusagen, wo es auch noch keine feste Klassifizierung der Tätigkeiten oder gar wie heute in den Wissenschaften der einzelnen Wissensgebiete gab. Deswegen konnte es durchaus sein, dass so jemand, also das erste große Piratenbuch war von Alexandre Exquemeline, ein französischer Arzt, der hieß Die niederländischen Seeräuber 1678, und der war Arzt und Kaperfahrer und dann Pirat. Das ging alles in einem. Oder es gibt von Dampier Die Reise um die Welt, die ist gerade vor anderthalb Jahren in einer neuen vollständigen Ausgabe in Deutsch erschienen. Da ist drin, ist deswegen lesenswert, weil einmal drin ist die Geschichte von dem Selkirk, also was die Geschichte ist, die Defoe damals gelesen hatte, um den Robinson Crusoe zu lesen. Dann haben wir dort drin eine Biografie von dem Gouverneur, der damals in Bonnie Mary Read verurteilt hat, das ist auch mit drin. Und der Dampier war, also alles, der war Naturforscher, war auch Kartograf und hat auch zwischendurch, wenn das die Lage erfordert hat, also wie die Winde standen, dann war der eben auch mal ein halbes Jahr Pirat gewesen. Das war also damals nicht so eng gewesen. Und letzter Punkt, der natürlich mit dazugehört, dass also damals die Seefahrt, auch die Segelschifffahrt, das war natürlich schon ein sehr, sehr gefährliches Gewerbe. Und also da waren Abenteurer gefragt, die auch einfach bereit sind, neue Routen zu entdecken, um Südafrika rumzusegeln oder dann die großen Touren zu machen. Dazu war nicht jeder bereit, da konnte man sich die Leute auch nicht immer aussuchen. Also war man froh, wenn man jemand hatte, der diesen Mut aufgebracht hat, weil so gut war es nicht bezahlt, außer wenn man Pirat war und eine große Prise gemacht hat. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar die Piraten, also die Partei, geht ja, soweit ich weiß, ist ja hervorgegangen aus der The Pirate Bay in Schweden, ne? Also was ja sozusagen eine die globale Torrent-Seite gewesen ist, auf der man eben urheberrechtlich geschützte Inhalte eben frei mehr oder weniger verfügbar halt bekommen hat. Und was mich halt interessieren würde, ist, ob es denn bei den Piraten auch, also in Libertalia, eben irgendeine Einstellung zu freiem Zugang zu Wissen gegeben hat. Also ist das in irgendeiner Weise vorgekommen, dass dort meinetwegen auch Schiffe mit Büchern gekapert wurden oder was auch immer? Oder also was steckt letztendlich hinter den Piraten, den ich zum Beispiel, also wenn ich Pirat heutzutage höre, sind das eben Leute, die einfach Informationen freitauschen, ohne darauf zu achten, ob da irgendjemand halt eigentlich die Rechte für hat. Gibt es da irgendwelche Hinweise in der Piratenrepublik?
Also so im direkten Zusammenhang sozusagen, also wie wir das kennen sozusagen, dass man meint, dass einmal digitalisierte Werke hin und her getauscht werden können, unabhängig vom Urheberrechtswerk, wenn ich die Piraten richtig verstanden habe. Also ich habe mir die Schwedisch mal angeguckt und auch dann die deutsche Piratenpartei, also die sind ja mit dem Urheberrecht, das nehmen die ja nicht so ernst, also das erkennen sie nicht an. Also diese Frage stand damals nicht. Es gibt allerdings, und da ist es eigentlich richtig interessant, durchaus Zusammenhänge, was Informationsnetzwerke betrifft, und am Schluss noch, also sozusagen, das ist eine kleine, eigentlich ein Joke, wo ich total lachen musste, als wir dann das Buch gemeinsam übersetzt haben, deshalb wurde dann auch etwas falsch übersetzt, und zwar sitzen die am Schluss in ihrer Piratenrepublik und machen so eine verfassungsgebende Versammlung, und dann haben sie die Verfassung, und dann taucht der Satz auf, und dann kamen die Drucker und haben die Verfassung gedruckt. Das heißt, die müssen irgendwann ein Schiff gekapert haben, auf dem eine komplette Druckerei war. Und da hat es mich also fast, das fand ich so köstlich, diese Idee, ja. Also ich bin von Beruf Schriftsetzer, das hat mir natürlich super gefallen, dass überall auf dem Meer, also Schiffe mit ganzen Druckereien rumfahren. Das fand ich ein bisschen witzig. Interessanter ist der Zusammenhang sozusagen zu den Informationsnetzwerken, wie sie historisch existiert haben. Bei, also gerade diese hugenottischen Netzwerke im Zusammenhang mit der clandestinen Literatur, nur ganz kurz genannt, und ein zweiter Punkt. Also es gibt ja um die Piraten herum und gerade auch um Libertarier eine Menge, auch also nicht viel, aber sehr, sehr interessante Sachen. Und da ist ein Buch dabei von Robert Lambert Wilson, das heißt TAZ, also die temporäre autonome Zone, das ist glaube ich von 91 oder 92. Und darin entwickelt er, also damals war Wilson, in der Phase war der gerade Anarchist gewesen, und entwickelt er die Vorstellung eines weltweiten übergreifenden Informationsnetzwerks, wo jeder der Knotenpunkte so aufgebaut sein müsste wie Libertalia. Also der hatte das sehr genau zur Kenntnis genommen, der hat dann später auch noch ein Buch geschrieben, ein zweites, nur über Piratenutopien, was lesenswert ist, da war dann schon persischer Fürst, glaube ich. Das ist aber nicht so wichtig. Seine Bücher sind total klasse. Und da hat man das zum Beispiel. Da ist diese Idee der Vernetzung des Buchs von 91. Also bevor sozusagen diese Wirkung oder auch die Potenziale der Vernetzung über das Internet so richtig ins Blickfeld gerutscht waren. Und das würde ich also TAZ, temporäre autonome Zone von Wilson, das wäre da, glaube ich, das wäre so der interessanteste Hinweis, ja.
Der Druckerpresse. Also es gab im Ende 16. Jahrhundert sind die Drucker, die zum Beispiel Gutenberg-Pressen tatsächlich übers Meer geschippert. Es gibt eine auf einer japanischen südlichen Insel, wo damals quasi ein ostasiatisches Zentrum für die Druckerei von Bibeln oder von ersten Übersetzungen durch die damals Spanier, Portugiesen wirklich dahin transportiert wurde. Allerdings hing das mit Rom zusammen, mit der katholischen Kirche, die ihre Missionare rausgeschickt hatte, und mit Verbot des Christentums ist es damals dann auch, ich weiß nicht, wie das dann weiterging, aber es muss solche Transporte gegeben haben.
Also auf Madagaskar war das mit der Missionierung ein bisschen schwierig. Ich erzähle mal eine Geschichte, ich habe mir Missionarsberichte angeguckt aus dem 16. Jahrhundert. Und der Punkt ist ja, Madagaskar liegt ja von den, wenn man sich anguckt, so die Winde, die da so wehen, ist das ja so, dass man, wenn man, also jetzt mal Blick, nehmen wir mal an, wir wohnen in der Karibik, und dann steigen wir aufs Boot und dann fährt man am besten sozusagen Südamerika runter, dann rüber nach Madeira, dann Ostafrika bis zum unten, was heute Südafrika ist, Tafelberg, und dann kommt man in den Monsunwinde rein. Und da kann man im Sommer rüber bis zu den Philippinen, und im Herbst drehen die Winde und man kann wieder zurück. Und das war eigentlich das, was Madagaskar so interessant gemacht hat, weil die genau an dem Ort waren, sozusagen, wo die Schiffe so hin zu und rück zu vorbeikamen. Und dadurch hatten die immer Kontakte mit allen möglichen Kulturen und Religionen, ist auch ganz bunt gemischt, könnte auch einer der Gründe sein für diese ökologische Vielfalt dort. Also 80% der Tiere und Pflanzen auf Madagaskar gibt es ja nur auf Madagaskar und sonst nirgendwo auf der Welt. Und die waren also auch erfahren sozusagen mit Missionsversuchen verschiedener Weltreligionen, die dort aufgetaucht sind. Und ich habe den Bericht gelesen von den Portugiesen, die das im 16. Jahrhundert gelesen haben. Eine Österreicherin hat eine Promotion drüber gelesen, total köstlich. Und die haben dann geschrieben, sind da halt hingekommen und dann sind die Missionare abgestiegen und dann haben die das volle Programm abgelassen. Das waren Profis, die kamen aus Lateinamerika, sind also am Strand, haben alle Statuen aufgebaut. Und haben gesagt, erklärt, was es ist, und es ist halt Jesulein und das und Wunder und so, und das kriegen sie alles hin und das ist der Himmel und so, haben das also wirklich das volle Programm. Und dann war die fertig gewesen und der Prinz hat sich irgendwie, oder der König dort, der am Strand war, beschreiben die Missionare, hat sich einen großen Thron hinbauen lassen, hat sich drauf gesetzt, hat die 2 Stunden lang machen lassen. Und dann waren die fertig gewesen und haben halt die Portugiesen gefragt, wie sieht's aus, tretet ihr über zum Christentum? Nun hat er gesagt, die konnten noch irgendwie miteinander reden. Nun hat er gesagt, habt ihr uns das alles erklärt, wer es ist? Ich glaube, es ist eine total interessante Religion. Ich will aber gleich auf den Punkt kommen, könntet ihr bitte ein Wunder machen? Und damit war die Missionierung gescheitert. Und der Missionär beschreibt das, das ist ihm noch nie passiert, dass ihn jemand wortwörtlich genommen hat. Ne? Aber die hatten das über die Jahrhunderte offenbar durch. Und aber von daher könnte es durchaus auch sein, dass da irgendwie eine Druckerpresse und auch ein Vordersetzkasten stehen geblieben ist.
Okay, ein Geheimnis, er rennt jetzt nicht gleich weg. Wir sind jetzt noch hier, man kann noch sitzen bleiben, man kann auch noch was trinken. Jetzt aber machen wir den offiziellen Teil mal Schluss. Und danken ganz besonders Helge Mewes für seine heutige Anwesenheit.
Ja, und ich möchte ergänzen, was das nächste Mal bei uns zum Thema gemacht wird. Und zwar wird bei uns zu Gast sein Sebastian Knell mit seinem Buch Die Eroberung der Zeit. Und dabei geht es um länger leben, wozu. Am 3. Februar sind Sie herzlich willkommen.